Na gut, dann heute ohne Hamster.
Gut. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 24 des Rocket Science Podcasts. Für euch wie immer an den Mikrofonen, Salke.
Und Tim.
Ich habe es wieder andersrum gemacht, oh Mann.
Ja, ich habe es gemerkt, aber heute habe ich es geschnallt und habe mitgemacht.
Sehr gut.
Ich lerne ja dazu.
Ja, na, wir sind ja auch immer schon in Folge 24. Wir sind schon ein bisschen erwachsen jetzt auch.
Das stimmt. 24 Folgen finde ich schon ziemlich krass. 25 ist ja schon ein kleines Jubiläum, könnte man dann sagen. Ne?
Da müssen wir eine Torte backen.
Von Deutschlands unregelmäßigstem Fotopodcast.
Naja, man kann schon sagen, dass wir regelmäßig unregelmäßiger werden.
Völlig richtig. Ja.
Oder?
Immer das Positive sehen, ja.
Ja. Ja, wie geht's denn so?
Ja, wir haben ja heute eine Folge vorbereitet, die sich hauptsächlich dem Thema Astroscapes widmet. Was ist das? Wie macht man's? Was tut man? Und in dem Zusammenhang, ja, gab's eine traurige Nachricht in den vergangenen Wochen. Und zwar ist Alan Wallace, den wir ja auch ab und zu mal hier im Podcast schon erwähnt haben, leider verstorben. Und das war so eine Nachricht, die so durch die Community gegangen ist und für ziemliche Betroffenheit gesorgt hat, weil, naja, er hatte schon ziemlich hohen Bekanntheitsgrad mit seinem YouTube-Kanal, mit dem Buch von ihm.
Und du hast ja, ihn auf jeden Fall häufiger mal gefeatured, ne?
Richtig gefeatured, und ich stand ja auch sporadisch mit ihm in Kontakt, weil ich immer gehofft hatte, dass er vielleicht irgendwann mal für mich auch einen Bildbeitrag noch leisten könnte im nächsten Buch. Dazu kommt es jetzt nicht mehr. Also wir waren jetzt keine Best Buddies oder so, aber ist schon krass, wenn irgendwie, wenn man mit so einer Person schreibt und dann doch irgendwie Kontakt hatte und dann irgendwie erfährt, hey, der ist nicht mehr unter uns. Das ist schon heftig. Ja. Ja, nicht so schön. Hinterlässt natürlich seinen YouTube-Kanal mit allem, was man noch von ihm lernen kann. Und das ist einiges. Aber ich weiß halt auch gar nicht, wie es damit weitergeht. Ob das stillgelegt wird jetzt von seinen Verwandten oder Freunden. Keine Ahnung, was da passiert.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, ja, das war sehr, sehr betroffen machend. Mein Gott, ich kann es nicht mehr gescheit formulieren. Und
ja.
Ja. Ziemlich doof einfach.
Aber du hast jetzt hier gerade ganz beiläufig gedroppt, nächstes Buch.
Mehr oder weniger eigentlich eher eine Neuauflage von dem aktuellen Buch, aktualisiert und auf Englisch erscheinend, aber liegt erstmal auf Eis aus Gründen, sage ich mal.
Mhm. Dann müssen wir auch, dann müssen wir, damit wir Werbung machen können, ja auch eine Folge auf Englisch mal aufnehmen, wa?
Genau, ja. Das klappt sicherlich noch besser als auf Deutsch.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, ja, das ist so die, ja, wahrscheinlich markanteste Nachricht der vergangenen Wochen für mich gewesen. Und ja, sonst habe ich gar nicht viel gemacht, weil das Wetter jedes Mal nicht mitgespielt hat. Ich hatte mir ja vorgenommen, immer wenn möglich, die Zeit zu nutzen, um Milchstraße zu fotografieren. Es gab nur leider fast keine Gelegenheit dazu. Also man braucht ja die mondlose Nacht,
ja,
damit der Himmel auch gut zu sehen ist. Und immer wenn eben Neumond war oder zumindest der Mond so früh untergegangen ist oder so spät auf, dass es gepasst hätte, waren dann doch Wolken am Himmel. Und ja, es gab auch wieder die Möglichkeit, Polarlicht zu fotografieren, aber eben auch nicht für mich. Entweder ich hatte keine Zeit oder es, ja,
oder keine entdeckt. Lust.
Ja, keine Lust würde ich nicht sagen. Nein, die Motivation war schon da, aber diesmal hat mir wirklich das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau wie für diverse geplante Bilder. Unter anderem auch so eine Art Neuauflage vom Coverbild meines Buches. Also quasi selbe Position, der Mond hätte ein bisschen höher gestanden, aber ansonsten eigentlich mehr oder weniger identisch. Da hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, aber auch das ist daran gescheitert, dass über Berlin der Himmel komplett bedeckt war.
Ja, ist mir aufgefallen, dass wir das fast jedes Mal sagen, dass das Wetter blöd ist und wir deswegen nichts machen.
Es ist halt Pech. Also im Moment ist es wirklich wieder großes Pech. Allerdings plane ich jetzt nun nächste Nacht loszuziehen, nochmal für Milchstraße.
Okay.
Da sieht es momentan von der Prognose her ganz gut aus. Ich werde wieder ein Stück rausfahren nach Brandenburg und noch ein schönes Mai-Panorama der Milchstraße aufnehmen. vor einem Vordergrund, den ich noch definieren muss. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo genau ich hinfahre und was ich dann nehmen werde. Gibt so ein paar Optionen dafür gerade. Hängt natürlich auch immer mit der Fahrzeit zusammen, ne? Also ich versuche irgendwie so ungefähr im maximalen Radius von 1,5 Stunden zu bleiben, Fahrzeit. Das schränkt es schon ein wenig ein. Ja, aber man muss halt aus Berlin raus, ne, um aus der Lichtglocke zu entkommen.
Ja, ja. Aber also dann sitzt du ja 3 Stunden im Auto hin und zurück und das ist ja schon auch ein Commitment.
Das stimmt. Plus Zeit vor Ort, die man noch zu Fuß zurücklegen muss. Denn üblicherweise bin ich dann an Standorten, wo man nicht direkt mit dem Auto hinfahren kann. Also es ist ganz selten, dass ich irgendwie einen Platz fahre, wo man dann nicht noch 2-3 Kilometerchen laufen muss. Also dafür geht auch nochmal Zeit drauf. Entsprechend früh muss man los und entsprechend spät kommt man zurück und ist dann schon ziemlich platt.
Ja, aber zum Glück hast du ja noch die Arbeit, wo du den Nickerchen machen kannst.
Ja, ist ja nun der Vorteil, dass dann Feiertag ist, ne?
Genau.
Ja, schauen wir mal, was das wird.
Ja, ja. Also ich habe tatsächlich schon mir fast ein paar Mal gedacht, ich könnte meine Kamera fast verkaufen, meine große.
Eieieiei.
Krass, ne? Aber ich habe mich relativ häufig jetzt bei dem Gedanken schon erwischt. So, ich habe die jetzt auch unabhängig von Landschaft oder so, habe ich die bei, keine Ahnung, so Familienausflügen und sowas immer mal mitgenommen. Stimmt, ja. Irgendwie 3-4 Mal in letzter Zeit und habe dann nicht ein einziges Bild gemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, schleppst das Ding jetzt mit? Nee, so richtig Bock hast du eigentlich auch nicht und gerade auf dem Fahrrad ist irgendwie auch alles kacke und dann habe ich es jetzt zwar im Auto noch mitgehabt, aber dann letzten Endes doch nicht mitgenommen und mich hinterher vor allen Dingen auch nicht drüber geärgert, dass ich es nicht mitgenommen habe.
Tja, und das ist ja schon ein bisschen gruselig. Geht da die Freude an der Fotografie verloren?
Nö, ja, ist ja nicht so, dass ich keine Fotos mache. Ich Kameras, Fotos, ne?
Ja, aber erstmal schockierend.
Ja, für mich auch, für mich auch. Das heißt eigentlich nur, dass wir weiter irgendwelche Ausflüge machen müssen, damit ich dieses Ding behalte.
Ja, stimmt. Also das ist dann deine Rechtfertigung für die für die Vollformatkamera, ja?
Ja.
Oha, okay. Na gut, dann überlege ich mir was, damit du die Kamera nicht verkaufst. Ich glaube, das würdest du irgendwann bereuen.
Ja, ich glaub's auch.
Na gut, dann ist es noch gar nicht so schlimm.
Ist noch nicht so schlimm, ne? Aber ich, also ja, wie gesagt, ich habe aber auch häufiger bereut jetzt, dass ich sie dabei hatte und dann irgendwie auch gar nichts gemacht habe. Hm. Aber gut. Würdest du mal so eine Fotoreise machen eigentlich? Es gibt ja alles Mögliche an Preiskategorien, wo wir kennen günstige, wir kennen teure.
Aber was meinst du mit Fotoreise? Also ich würde nichts irgendwie bei so einem Reiseunternehmen buchen, sondern ich würde mich immer an bekannte Fotografen
hängen, sowas meine ich.
Die ich selber gut finde.
Also sowas meine ich auch, genau. Mit so kleinen Gruppen und dann hast du irgendwie nur 1-2 Fotografen und so.
Was
auch geplant und konzipiert hat und so.
Ja, absolut. Also mit Ellen hätte ich das sofort gemacht zum Beispiel, aber es gibt noch ein paar andere. Hier Nigel Danson zum Beispiel, mit dem würde ich auch sofort eine Reise buchen. Allerdings, ja, erstmal Zeit haben, ne, und muss dann ja auch passen zu den Daten. Das ist auch nicht immer gegeben, aber doch könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Vielleicht müssen wir sowas mal machen.
Also gar nicht unbedingt, um da jetzt noch richtig viel zu lernen. Aber die haben halt schon noch die eine oder andere Location, die man so vielleicht noch nicht auf dem Zettel hatte.
Mhm.
Also ich würde zum Beispiel auch irgendwas buchen, wo ich noch nicht war.
Ja, auf jeden
Fall. Und wo ich vielleicht auch nicht so ohne weiteres sofort hinfahren würde als erstes, nächstes Reiseziel.
Ja.
Also was ich mir zum Beispiel sparen würde inzwischen, wäre jetzt Island. Ne? Das ist irgendwie, das ist durch für mich gerade.
Ne, da warst du ja schon.
Ja. Und auch Lofoten habe ich gerade nicht so Bock drauf. Ist irgendwie auch so überlaufen. Aber so England, Irland, Schottland könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen.
Ja.
Ja, doch, da. Also es gibt einige, mit denen ich sofort mitfahren würde.
Schottland ist auch wirklich cool. Also das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Lass doch mal nach Schottland.
Oder Frankreich, ne?
Da habe ich gar auch keine einiges. Ahnung, was da gut ist und was nicht.
Ja, nun kenne ich aber auch nur einen französischen Fotografen tatsächlich. Und der geht mir inzwischen auf den Keks. kennst du den?
Aber du meinst nicht, der nach Frankreich gezogen ist?
Nein.
Okay.
Ich meine Serge Remély oder so heißt der.
Nee, der sagt mir nichts.
Den fand ich mal richtig cool, weil das ist halt auch so ein letzten Endes ein Selfmade-Fotograf. Also der hat was hat der früher gemacht? Keine Ahnung. Der hatte irgendwie einen klassischen Job und hat irgendwann entschieden, darauf hat er keinen Bock mehr und er wird jetzt Fotograf und hat es halt einfach durchgezogen. Und hat angefangen, ja, absolut. Und hat angefangen mit Stadtaufnahmen aus Paris und ist damit letzten Endes auch groß geworden und hat halt auch seinen eigenen Bearbeitungsstil entwickelt dabei, der sehr, sehr viel auf Lightroom basiert und das auch relativ extrem nutzt. Also vielen ist das schon zu overdone, was er macht. Ich fand es eigentlich immer ganz cool. Und auf seinem YouTube-Kanal hat er halt auch immer quasi gute Tipps gegeben.
Vielleicht kannst du in den Show Notes mal was verlinken von dem.
Kann ich gerne machen, ja. Das Problem ist, inzwischen hat er das Ganze komplett durchkommerzialisiert.
Ja.
Und 50% der Videozeit besteht daraus, dass er seine Presets anpreist oder irgendwelche anderen Dinge. Und ich finde auch, die Qualität seiner Bilder hat irgendwie leider nachgelassen. Also da wird auch immer stark damit beworben, dass jetzt wieder ein Bild von ihm in der Galerie ausgestellt wird. Aber da sind teilweise aus meiner Sicht so krasse Fauxpas drin, um es mal auf Französisch zu sagen, dass ich gar nicht verstehe, wie man damit in eine Galerie kommt. Also zum Beispiel, wenn ich eine Kathedrale fotografiere und sägt der eiskalt die Turmspitzen ab, dann weiß ich nicht, dann, also es war auch, sah nicht gewollt aus, ne, sondern das war einfach nicht aufgepasst. Das weiß ich nicht, passt dann nicht mehr für mich. Und er ist jetzt inzwischen auch ganz groß dabei, halt so diese One-Click-Himmeltausch-Funktionen zu nutzen und damit Bilder zu pimpen. Und früher hat das halt in Handarbeit gemacht. Also hat auch drauf gewartet, dass das Licht passt, hat drauf gewartet, ist mehrfach an eine Location gegangen, dass der Himmel gut aussieht, dass es eine spannende Lichtsituation ist. Und inzwischen macht er das nicht mehr, ne? Also irgendwie ist so die, weiß ich nicht, der fotografische Elan ist weg. Und
hat's wohl nicht mehr nötig.
Ja, so ein bisschen entsteht der Eindruck. Und jetzt neulich war auch so ein ganz fürchterliches Video von ihm, da war er in New York und da haben sie so ein Druckvideo gefaked quasi, dass er unbedingt innerhalb von 24 Stunden neue Bilder machen muss für irgendwie seinen Galeristen oder so.
Okay.
Und haben das dann so mit so einer ablaufenden Uhr so überdramatisch, pseudomäßig inszeniert, was auch völlig daneben war, einfach stilistisch. Also aus meiner Sicht immer, ne? Das ist hier rein subjektiv meine Meinung davon. Aber ich fand das halt völlig daneben und übertrieben. Hab das nicht verstanden. Und die Bilder, die dabei rausgekommen sind, waren auch nur so, ja, okay. Und was hat er gemacht? Er hat den Himmel getauscht, weil halt an dem Tag, wo er da unterwegs war und unbedingt super coole Bilder machen musste, war der Himmel halt einfach nur blau.
Ja, weil also er nur 24
relativ
Stunden hat.
Und boring.
Und diesen Druck, ne?
Ja,
was
genau.
Was machen? Da musst du den Himmel halt mal tauschen.
Dann muss man halt einfach sich dieser Mitte bedienen. Ne? Also ich habe ihm das einfach nicht abgenommen und das ist so eigentlich meine Hauptkritik, dass so diese, ja, die
Fake.
Er ist nicht mehr authentisch, ja. Früher war er richtig authentisch und hat sich da reingehangen und hat sich bemüht und angestrengt und hat auch fotografisch großen Aufwand betrieben und inzwischen ist das alles nur so hui, hui, husch, 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 ich tausche den Himmel, kauf meine Presets und das ist halt, finde ich blöd.
Ja, das machen ja leider viele, ne?
Ja, ich habe auch gar nichts dagegen, wenn man in Videos erwähnt, dass man eigene Presets hat und die verkauft oder dass man Kurse anbietet. Das machen eigentlich alle Fotografen, denen ich auf YouTube folge. Und das ist auch in Ordnung, ne? Natürlich leben die davon. Aber er übertreibt das halt und er ist nicht mehr authentisch. Und das ist eigentlich das, was mich so stört jetzt inzwischen. Also was soll das da so zu tun, als hätte man nur 24 Stunden Zeit? Der fliegt nicht nur für einen Tag nach New York, um Bilder zu machen. Das ist doch Quatsch. Das ist nicht glaubhaft.
Zumindest nicht nachhaltig.
Ja, das wohl erst recht nicht, ja.
Ich frage mich auch mal, also wo du gerade diesen Presets hast, ne? Ich frage mich ja, was das wirklich bringt, also monetär. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass so viele Leute das machen.
Ja doch, ich glaube schon, dass das ein Markt ist und es halt relativ viele Leute gibt, die sowas kaufen, um relativ einfach den gleichen Bildlook zu erzielen, den sie selber halt cool finden.
Ja,
das kann ich schon.
Nur wenn das Ausgangsmaterial ist, auch immer so halbwegs.
Ja, das genau, das ist genau der Punkt. Und auch meine Kritik an diesen Presets.
Die versprechen noch immer, hier, so klickst du einmal und dann hast du genau diesen Bildlook für dein, für jedes
Bildlook,
was du machen kannst. So, das ist doch,
finde ich auch Blödsinn. Ja, genau, weil es hängt, wie du sagst, genau vom Ausgangsmaterial ab. Und ich finde halt auch, irgendwie ist doch, man lernt doch dabei nichts. Also, worum geht's einem dabei, ne? Will man sehr schnell den irgendjemanden kopieren, was schon irgendwie lame ist? Also, lieber einen eigenen Stil finden. Aber man lernt ja davon auch nicht, wie dieser Look eigentlich entsteht. Also wie funktioniert dieser Look? Du lernst nichts davon, wenn du einen Mausklick machst. Das,
naja, Generation Instagram, ne? Wahrscheinlich.
Ja, mag sein.
Wir sind ja auch nicht mehr die jüngsten, Seike, und die Leute, die jetzt nach uns kommen, die wollen es vielleicht so.
Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, vielleicht ist es so. Keine Ahnung. Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man Presets benutzt als Ausgangsmaterial oder um Sachen abzukürzen. Ne?
Ja, das mache ich
auch. Weil es wirklich nervig ist, wenn du bei 100 Bildern irgendwie Tiefen rauf, Licht darunter, Clarity ein bisschen hoch und so weiter. Kann ich schon verstehen, wenn man das abkürzen möchte. Aber einfach die zu kaufen, weil man denkt, hey, da mache ich genauso geile Bilder, das ist halt falsch. Das ist ein Trugschluss. Stimmt nicht. Und so wird's halt aber oft auch suggeriert tatsächlich, ne?
Ja, Rocket Science klärt auf.
Genau. Zerstören Millionen Fotografen das Geschäft. Werden wahrscheinlich verklagt für die Folge. Ja,
Aktenzeichen RS.
Ach ja.
So, wollen wir ein bisschen seriös werden wieder?
Wir könnten gerne wieder ein bisschen seriös werden.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir zum heutigen Wissensteil wechseln.
Zum Wissensteil. Ja, war mir ja persönlich ein Bedürfnis, mal intensiver über Astroscapes zu sprechen, weil das ja das ist, womit ich mich schon irgendwie, ja, zumindestens ein Drittel, zwei Drittel meiner fotografischen Zeit beschäftige. Also es ist schon eine der Sachen, die mich am meisten reizen und die mir am meisten Spaß machen und die halt meiner Meinung nach auch bei anderen Fotografen enorm beeindruckende Bildergebnisse hervorbringen, die man so halt nicht so oft sieht.
Das stimmt.
Auch wenn sich immer mehr Leute tatsächlich dieser Sparte oder dieser Nische widmen und tatsächlich dann auch immer mehr Leute nachts unterwegs sind, um ja Astroscapes zu fotografieren. Und dann kann man sich fragen, was ist es eigentlich für ein Wort? Astroscape, was soll das heißen? Und es ist natürlich ein Kunstwort und setzt sich aus Astrofotografie oder Astrophotography und Landscape zusammen und beschreibt also die Kombination vom Nachthimmel mit einer irdischen Landschaft. Also einfach ein Bild, was man in der Nacht macht, was gewisse Anteile vom Himmel hat, was aber irgendwie auch im Vordergrund immer noch Bezug zur Erde hat. Manchmal wird es auch als Nightscape bezeichnet. Das ist ganz streng genommen aber eigentlich was anderes, weil es halt eigentlich nur eine Landschaftsaufnahme bei Nacht beschreibt, ohne diesen extra Fokus auf den Nachthimmel. Mhm. Und bei Landschaftsaufnahmen hat man halt schon meistens irgendwie den Himmel mit drin, aber bei Astroscapes versucht man halt immer irgendwie ein bestimmtes Element vom Nachthimmel, die Milchstraße, den Mond, bestimmte Sternenkonstellationen, Nebel, irgendwie speziell mit einzubeziehen. Das vielleicht erstmal so zur Worterklärung.
Hast du, weil du gerade sagst, das machen immer mehr Leute, hast du denn schon mal irgendwie nachts allein in Brandenburg dann wen anders getroffen, plötzlich der auch zugange war?
Ja, allerdings da bei einem speziellen Event und zwar im Sternenpark Gülpe, das ist hier im Westhavelland, eine der dunkelsten Stellen in Deutschland tatsächlich. Da gibt es einmal im Jahr ein Treffen von Astrofotografen, aber so wirklichen Astrofotografen, also die Deepscapes machen und dann wirklich nur Nebel am Nachthimmel fotografieren. Nebel, Galaxien, alles, was man halt so findet, aber mit bloßem Auge oder auch mit Weitwinkelobjektiv eigentlich niemals fotografieren könnte. Ja. Die treffen sich da und dort habe ich tatsächlich dann auch, also ich wusste das nicht, als ich da hingefahren bin, das war mehr so ein Zufall, habe ich dann unterwegs, weil ich dann auch nicht bei denen war, sondern eben ein bisschen weiter weg von denen, um ungestört zu sein, habe ich auch andere getroffen, die tatsächlich gerade Milchstraße fotografiert haben. Aber ansonsten so, wenn ich jetzt morgen auch wieder losfahren würde, glaube ich nicht, dass ich irgendwen treffe.
Ah.
Aber ich weiß von den Leuten, die ich hier ansonsten in Berlin ab und zu treffe, dass die auch teilweise Interesse daran haben und auch selber ab und zu losfahren.
Mhm.
Ja, okay. Also ich glaube, insgesamt ist es nach wie vor eher eine dünn besetzte Nische, aber mein Eindruck ist, es wird mehr.
Ja, und es ist ja auch nicht ganz unaufwendig und dazu kommen wir sicherlich auch gleich noch. Und du musst
genau, da sind wir nicht beim Stichwort. Genau, da sind wir beim Stichwort Motivation. Was treibt einen eigentlich dazu an, genau dieses Teilgebiet zu besetzen? Und ja, es ist schon ziemlich speziell, das stimmt. Aber für mich ist es halt genau die richtige Mischung aus Planung, Durchführung und Nachbearbeitung. Also es vereint irgendwie alle Sachen, die ich so spannend finde und die halt einfach erforderlich sind, weil es keine Bilder sind, die man mal eben schnell im Vorbeigehen macht. Ja. Also das ist wirklich keine Fotografie, die man einfach macht, indem man die Kamera zufällig dabei hat, sondern das erfordert wirklich intensive Vorbereitung, viel Wissen über das eigene Equipment und wie man damit umgeht in der Nacht und dann entsprechend auch ein gewisses Maß an Post-Processing, um aus den Bilddaten, die man erzeugt hat, dann auch wirklich ja was Krasses rauszuholen. Oder einfach auch bestimmte Techniken anzuwenden, auf die wir dann später gerne auch noch eingehen. Vielleicht nicht heute in der Episode, aber wir werden es ja wahrscheinlich zweiteilen müssen, weil es doch sehr umfangreich ist im zweiten Teil. Und ja, diese Mischung macht es einfach für mich. Ne? Es ist einfach der Aufwand, der dahinter steckt. Der ist schon groß, den scheuen auch viele Leute. Aber für mich ist dann das Gefühl umso krasser, wenn das fertige Bild dann da ist, weil man halt weiß, was man dafür alles machen musste.
Aber ich glaube, die Vorfreude ist auch Teil des Ganzen, oder? Also teilweise planst du deine Bilder Monate im Voraus und da hast du bestimmte Sachen, wo du dich lange drauf freust.
Ja, so ist es. Deswegen ist es ja immer so schade, wenn dann zu den passenden Nächten, wenn der Neumond da ist, nur noch Wolken am Himmel sind. Mhm. Das ist dann wirklich immer ärgerlich. Das Schöne ist, man hat ja ein paar Gelegenheiten dazu im Jahr und im nächsten Jahr auch wieder. Anders bei Bildern mit geplantem Vollmond oder so. Da gibt es ja wirklich nur alle paar Jahre dann meistens die Gelegenheit. Da ist es noch ärgerlicher, wenn es dann nicht klappt. Ja, was treibt mich noch an? Ich finde, dass der Sternenhimmel an sich tatsächlich einer der schönsten Anblicke ist, den wir haben auf der Erde. Also es ist meiner Meinung nach auch völlig unterschätzt, insbesondere wenn man lange in der Stadt gewohnt hat, dann vergisst man das, glaube ich, auch, wie schön das eigentlich aussieht, wenn man nach oben guckt und sieht, ja, anders als in der Stadt, eben tausende von Sternen tatsächlich. Und ich würde es tatsächlich auch als menschliches Kulturgut bezeichnen. Und es gibt ja sogar Initiativen, die den Nachthimmel als Kulturgut erklären lassen wollen, um ihn entsprechend schützen zu können. Weil eines der größten Probleme ist ja die Lichtverschmutzung, die immer mehr zunimmt, auch wenn immer mehr Maßnahmen dagegen eigentlich unternommen werden. Aber du findest ja in Deutschland kaum noch Plätze, wo es wirklich dunkel ist, ne? Ja. Wo du irgendwie nach oben schaust und stellst fest, hey, wow, wirklich dunkel, ich sehe viel, 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 viel mehr Sterne als mitten in der Stadt.
Ja. Ja, das stimmt leider. Tja. Das weiß man auch gerade, wenn man mal so irgendwie an Orten auf der Welt war, wo es halt echt viele 10 oder viele 100 Kilometer in jede Richtung nichts gibt, ne? Also
ja,
das haben wir genau. Beide schon mal irgendwo gesehen und das dann weiß man erstmal, wie krass das eigentlich ist.
Ja. Und in Deutschland hast du fast nirgends mehr die Chance und in Berlin, also ich sehe hier schwach noch den großen Wagen, aber sonst wird's wirklich eng schon mit Sternen. Also klar siehst du Sterne, wenn du nach oben guckst, aber das ist ja absolut nicht zu vergleichen mit dem, was man jetzt 100 Kilometer aus Berlin raus am Himmel sieht.
Mhm.
Oder gar an anderen Orten auf der Welt, wo man wirklich einen dunklen Himmel hat. Ja, auf jeden Fall auch deswegen vielleicht ein Anreiz, diese seltenen Anblicke dann doch irgendwie auf einem Foto auch festhalten zu können.
Absolut.
Und was kommt noch dazu? Fotografieren in der Nacht ist ein Abenteuer. Also es ist halt einfach was komplett anderes. Ne? Du bist im Dunkeln, du musst dich im Dunkeln orientieren, du musst im Dunkeln mit deinem Equipment umgehen und nachts ist halt die Welt einfach anders draußen als tagsüber. Das sind völlig neue Sinneseindrücke. Es sieht alles irgendwie anders aus. Liegt halt daran, dass es dunkel ist und man nicht so weit gucken kann und man halt bestenfalls noch eine Taschenlampe dabei hat oder eine Stirnlampe optimalerweise, die halt auch nur begrenzt weit leuchten kann. und eben auch sein Sichtfeld dadurch eingeschränkt ist. Das heißt, links und rechts vom Lichtkegel ist trotzdem immer noch alles dunkel. Es hört sich alles anders an, weil andere Tiere unterwegs sind, weil Geräusche wegfallen, die tagsüber da sind, also zum Beispiel viel weniger Autos unterwegs, Vogelzwitschern dafür weniger, weil die Vögel schlafen. Es riecht anders tatsächlich, weil, keine Ahnung, andere Sachen nachts Gerüche ausströmen lassen, und es ist einfach faszinierend, das zu erleben und nachts draußen zu sein. Ist auch ohne Fotografieren schon immer ein Abenteuer.
Finde ich auch. Man ist in so einem ganz anderen Modus, ne?
Ja, genau. Ja. Ja, und das macht einfach insgesamt so einen speziellen Reiz aus. Und auch wenn man sich nachts an Orte begibt, die halt sehr einsam sind meistens, wenn es dunkel ist dort, dann bedeutet das halt auch in der Regel wenig Zivilisation. Also findest du ja kaum in Deutschland, ne? Also irgendwie ein paar Kilometer hast du immer irgendwie ein Haus stehen, aber es wird halt schon sehr dünn mit der Besiedelung. Du hörst vielleicht noch einen Zug irgendwo mal rauschen. Aber ansonsten ist halt, bist du allein da draußen. Und ist auch ein bisschen gruselig manchmal. Gerade in Brandenburg, ne, hört man ja immer wieder Wölfe und so. Und ich habe auch schon welche heulen hören nachts.
Ja.
Also man muss schon auch ein bisschen mutig sein, in Anführungszeichen. Was soll passieren? Aber ja, trotzdem, knickst mal blöd um oder so. Und wenn du alleine unterwegs bist, ist das schon blöd, ne? Wenn man dann umknickt und irgendwie sich verletzt da draußen, das wäre blöd. Also aus Sicherheitsgründen sollte man auch immer ungefähr Leute wissen lassen, wo man ist, wo man unterwegs ist, und möglichst auch irgendwie noch ein Handy dabei haben, weil Handyempfang hat man Gott sei Dank schon, auch in Brandenburg.
Okay, die Witze liegen jetzt auf der Hand, die mache ich jetzt nicht.
Ja, muss man eigentlich nicht so sagen.
Also wenn du wohnst, wo ich hier wohne, dann hast du nur mit einem Netzbetreiber, kannst du ja nur telefonieren, tatsächlich.
Ja, wichtig wäre ja, dass man irgendwie zumindest einen Notruf absetzen könnte, ne, wenn es erforderlich ist. Und ja, also generell geht ja immer, man soll sich nicht in Gefahr begeben, aber Unfälle passieren halt. Und stolperst mal über eine Wurzel, fällst dumm hin oder kann ja schon reichen.
Ich glaube, wir haben in einem unserer legendären YouTube-Videos mal gesagt, dass man immer zu zweit losgehen soll.
Ja, stimmt. Würde ich tatsächlich sogar vielleicht auch machen. Auch wenn ich es natürlich unheimlich genieße, alleine unterwegs zu sein. Ne? Das ist wirklich, ist auch Entspannung. Also darf man auch nicht unterschätzen. Ja, genau. Es macht den Kopf frei. Man kann sich ganz auf das konzentrieren, was man dort vorhat. Muss an nichts anderes denken. Kann das aber, hilft manchmal auch, wenn man einfach Zeit hat zu denken.
Ja.
Also es ist schon aus vielerlei Gründen einfach motivierend, das zu machen. Tja, das war jetzt sehr philosophisch.
Aber auch praktisch.
Jetzt könnten wir vielleicht mal zum Equipment-Teil übergehen. Was brauche ich denn eigentlich, wenn ich nachts unterwegs bin und fotografieren möchte? Und es ist schon eine Frage dessen, wie detailliert man das Ganze angeht oder wie viele Techniken man gleich von Anfang an miteinander kombinieren will. Aber das Einfachste ist ja eigentlich, dass man einfach ein Bild nachts macht, was Landschaft und Himmel kombiniert, ohne dass man jetzt gleich anfängt, irgendwie den Vordergrund separat aufzunehmen, mit Line Painting noch zu agieren, also sprich den Vordergrund mit Lichtmalerei noch ein bisschen verschönert oder auffällt, in Anführungszeichen, oder schlicht und ergreifend den Vordergrund zur blauen Stunde schon aufnimmt, weil man da noch ein bisschen mehr Kontrast und Farben im Vordergrund hat und dann den Nachthimmel separat macht und das beides wieder zusammenschraubt. Soweit muss man ja gar nicht gehen am Anfang. Es reicht ja erstmal, wenn man ein Bild in der Nacht macht, was irgendwie einen Teil der Landschaft mit dem Nachthimmel kombiniert. Und wenn es dann nur so aussieht, dass es quasi Silhouetten sind vorm Nachthimmel, das kann ja schon unheimlich beeindruckend aussehen.
Genau.
Und schlussendlich sind es eigentlich ganz streng genommen drei Sachen, die man dafür braucht. Und die sind sehr ähnlich zur Landschaftsfotografie. Du brauchst eine Kamera und du brauchst ein Objektiv, was sich dafür eignet, den Nachthimmel zu fotografieren. Und du brauchst ein Stativ. Und da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die das Ganze verschönern können. Also zum Beispiel ein Funkauslöser macht es sehr viel einfacher, nicht zu verwackeln, weil man dann einfach die Kamera nicht anfassen muss dabei. Aber wirklich runtergebrochen auf das, was essentiell notwendig ist, sind es genau die drei Sachen. Und Jetzt ist natürlich die Frage, was brauche ich für eine Kamera, was brauche ich für ein Objektiv? Prinzipiell bei der Kamera gilt inzwischen sogar, dass es schon mit dem Handy losgehen kann. Also es ist ja schon beeindruckend, was so die großen Flagship-Modelle von Apple und Samsung zum Beispiel inzwischen leisten, was auch Fotografieren in der Nacht angeht. Grundsätzlich gilt aber trotzdem weiterhin, je größer der Sensor ist, desto besser, ne? Weil der größte Feind in der Nacht ist das Bildrauschen. Ja. Und das heißt, man hat Interesse daran, dass man das Bildrauschen so klein wie möglich hält. Und ein großer Sensor hilft natürlich dabei, weil er in der Regel ein besseres Rauschverhalten hat.
Gutes Rauschformat.
Ja, also ja klar, man kann mit dem Handy irgendwie anfangen, das zu versuchen. Und man wird auch mit dem iPhone tatsächlich die Milchstraße an dunklen Orten fotografieren können. Aber man darf dann nicht die Mega-Qualität erwarten, nach wie vor nicht. Also lieber mit APS-C oder noch besser Vollformat rausgehen.
Ja.
Dann kommt ganz oft die Frage nach den Megapixeln. Also wie viel Megapixel brauche ich denn dafür? Und überraschenderweise ist die Antwort, dass eigentlich besser ist, wenn der Chip gar nicht so viele Megapixel hat, weil dann nicht so viele Pixel auf einen Sensor draufgepackt werden müssen. Also die Sensorgröße, die ist ja immer gleich, aber die Anzahl der Pixel, die wird ja durch die Megapixel-Angabe letzten Endes angegeben. Und je mehr Pixel du auf dem Sensor drauf hast, desto schwieriger wird es wieder mit dem Rauschverhalten. Das heißt, eine Kamera, eine Vollformatkamera mit 50 Megapixeln, hat mitunter die schlechtere Bildqualität, was den Nachthimmel angeht, als eine, die nur 24 Megapixel hat.
Genau, und weil die 24 Megapixel, ich sag's nochmal so explizit, die 24 Megapixel Kamera kann dem einzelnen Pixel ungefähr den doppelten Platz bieten wie eine 50 Megapixel Kamera.
Genau. Und hat dementsprechend dann auch das bessere Rauschverhalten.
Ja.
Man kann, was das Rauschverhalten von Sensoren angeht, übrigens jetzt auch wieder beliebig ins Detail gehen. Ich sage nur ISO-Invarianz, was letzten Endes eigentlich nur bedeutet, dass das Rauschen mit steigender ISO nicht auch linear mit anwächst, sondern mehr so eine Treppenkurve bildet. Das liegt einfach daran, wie die Chips entsprechend inzwischen arbeiten. Also es kann gut sein, dass eine Kamera bei ISO 400 bis ISO 1600 das gleiche Rauschverhalten zeigt, völlig egal, welche ISO man einstellt, und dann erst der Sprung kommt bei Einstellung ISO 2000. Das sind wir aber jetzt wirklich schon sehr im Detail und so weit reingehen würde ich gar nicht am Anfang, weil ich rechne ja schon damit, dass hier auch eine Menge Anfänger zuhören, zumindest was die Nachtfotografie angeht, und mit sowas muss man sich am Anfang gar nicht beschäftigen. Ja. Das ist gar nicht notwendig, um einfach rauszugehen und ein Bild in der Nacht zu machen. Kommen wir mal zum Objektiv. Es ist natürlich erforderlich, dass man für so ein Astroscape so viel Licht sammelt, wie es nur geht. Und was braucht man da bei einem Objektiv? Lichtstärke, Lichtstärke und nochmal Lichtstärke. Das und heißt,
Lichtstärke.
Auch Lichtstärke nicht zu vergessen. Offenblende, ne? Man muss nicht unbedingt mit Offenblende fotografieren. Warum, sage ich gleich noch. Aber es ist natürlich erforderlich, dass man möglichst eine relativ große Offenblende hat. Also ich sag mal, man fängt eigentlich bei mindestens F4 an. Besser wäre aber eigentlich noch F2 und größer. Also wirklich Linsen, die Licht verschlucken. Und in der Regel landet man dann halt bei Festbrennweiten. Also es gibt kaum Zoom-Objektive, die wirklich sehr große Offenblenden bieten. Und ja, entsprechend kann das schon ein bisschen auch ins Geld gehen. Und da sind wir auch an dem Punkt, dass es halt schon eine Technikschlacht werden kann. Also man bezahlt die Fähigkeit, Licht einzusammeln, letzten Endes dann doch schon auch mit Geld. Und
gut gesagt.
Deswegen kann es halt auch schon mal ein bisschen teurer werden. Das soll aber auch niemanden davon abhalten, jetzt einfach mal mit seiner Offenblende F4 loszugehen und damit zu versuchen zu fotografieren. Das funktioniert auch. Man darf halt nur nicht erwarten bei F4, dass man halt die gleiche Menge Licht einsammelt wie mit einem Objektiv, was zum Beispiel auch eine F2 bietet. Ist einfach so. Und dementsprechend wird man dann halt auch einen Unterschied sehen, wenn man andere Objektive benutzt. Worüber kann man beim Objektiv noch sprechen? Optimalerweise ist man ja für die Milchstraße eigentlich mit einem Weitwinkelobjektiv unterwegs, was jetzt nicht ausschließt, dass man auch mit, keine Ahnung, 50 Millimeter mal auf die Milchstraße draufhält. Aber wenn es darum geht, so ein schönes Milchstraßenpanorama zu machen oder zumindest einen großen Ausschnitt der Milchstraße mit ins Bild zu ziehen, dann liegt man schon irgendwie so irgendwie zwischen 14 und 24 Millimeter, würde ich sagen, was die Brennweite angeht. Ist also irgendwie im Weitwinkel- oder Ultraweitwinkelbereich. Dann gibt's so ein paar Sachen, auf die man auch noch achten kann, wenn man es dann, wenn man dann so merkt, hey, macht mir wirklich Spaß nachts, dann fallen aber vielleicht so ein paar Sachen auf. Und das sind so das, was ich hier noch mit diversen anderen Kategorien in unserer schönen Spickliste aufgeführt habe. Das ist einmal das Thema Vignettierung. Und zwar fällt es auf, dass gerade bei Objektiven mit, ja, mit sehr großer Offenblende, oftmals, wenn man damit Offenblende fotografiert, ein starker Vignettierungseffekt zu sehen ist. Das heißt also, dass die Ecken insbesondere sehr viel dunkler sind als das Zentrum vom Bild. Und das kann mitunter unerwünscht sein beim Nachthimmel, weil man natürlich ja auch an den Ecken die Sterne schön hell leuchten sehen möchte und nicht nur im Zentrum des Bildes. Was man dann üblicherweise macht, um das ein bisschen einzudämmen, ist das Ganze entweder nachzubearbeiten, aber besser ist es natürlich, das Ganze wieder optisch zu lösen. Das heißt, man blendet ein bisschen ab und das führt in der Regel dazu, dass die Vignettierung deutlich nachlässt. Heißt aber natürlich auch wieder, was passiert, wenn ich abblende? Weniger Licht, genau. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo es halt schön ist, wenn man wirklich eine sehr große Offenblende hat und man sich das schlicht und ergreifend halt auch leisten kann. Wenn ich hier mit einer Linse unterwegs bin mit F1.8, dass ich da ein bisschen abblende auf F2.2 oder so zum Beispiel.
Immer besser, und wenn man sich schlicht und ergreifend leisten kann. Ja, egal wo. Ja.
Aber bei einer F4 ist das zum Beispiel halt schon wieder ein bisschen schwieriger. Ne? Wenn ich bei F4 auch schon... Wenn F4 meine Offenblende ist und ich da eine starke Vignettierung habe und ich sage dann, hör, gut, dann blende ich ja halt noch ein bisschen ab, dann bist du plötzlich bei einer F5.6 und das ist schon gar nicht mehr so viel für Nachthimmel. Nee. Wird schon schwierig, damit ordentlich Licht einzusammeln. Ja, was gibt's noch? Den sogenannten Koma-Effekt. Das ist, sieht man dann gut an Sternen, wenn die so komisch verzerrt werden. Dann haben die so einen Strich in der Mitte und sehen aus, wie soll ich das beschreiben? Keine Ahnung. Jedenfalls unförmig, sehen nicht mehr aus wie Pünktchen, sondern werden halt komisch verzerrt. Das nennt man Koma. Und je nach Objektiv ist dieser Effekt stärker oder schwächer ausgeprägt. Und das kann man einfach mal durchprobieren mit den Objektiven, die man vielleicht zur Verfügung hat. Test einfach mal alle durch in der Nacht und guck mal, bei welchem Objektiv dieser Effekt am stärksten ist. Und muss dann halt abwägen, was ist mir jetzt wichtiger? Hat das Objektiv die bessere Lichtleistung? Dann möchte ich es vielleicht trotzdem nehmen und nehme den Koma-Effekt in Kauf. Wenn ich aber auch sehe, hey, das ist sowieso das, was eh nicht so doll ist von der Offenblende her, dann kann ich es vielleicht auch einfach beiseite legen für eine Aufnahme in der Nacht. Aber da muss man eben seine Objektive sehr gut kennen für und das schlicht und ergreifend auch ausprobieren. Es gibt natürlich auch Tests dazu. Auf YouTube findet man jede Menge Leute, die Objektive regelmäßig testen auf ihre Tauglichkeit, damit Sterne zu fotografieren. Insbesondere, wenn neue Objektive rauskommen. Mhm. Und gerade kamen jetzt wieder einige. Bin ich auch schon gespannt, muss ich mir auch mal wieder die Tests angucken. Ich glaube, Vitrox zum Beispiel hat jetzt neue Objektive gebaut, die gerade sehr populär sind. Kann man sich auch mal wieder anschauen.
Koma-Effekt-Geschichte, ja? das ist doch sowas, was man, also das habe ich erst gelernt, was das ist, als ich mich wirklich mit Astrofotografie beschäftigt habe. Das hast du doch, sonst kommst du doch damit gar nicht in Berührung, oder?
Genau, das sind halt Sachen, die man ansonsten nicht sieht, weil wann hat man schon mal irgendwie ein Bild, was sich wirklich aus sehr, sehr vielen hunderten kleiner Lichtquellen zusammensetzt, ne, wo das irgendwie auffallen könnte. Genau. Wenn du ein normales Landschaftsbild machst oder so, dann ist der Effekt natürlich auch da, aber er fällt gar nicht auf. Man sieht das schlicht und ergreifend nicht. Das heißt, es werden plötzlich ganz andere Eigenschaften von den Objektiven wichtig, auch in der Nacht, an die man vorher gar nicht gedacht hat, weil sie schlicht irrelevant waren.
Genau, das finde ich aber übrigens auch so ein Punkt, der daran großen Spaß macht. Also man lernt mehr über sein Glas, was man zu Hause hat.
Ja.
Und man weiß es irgendwie nochmal anders zu bewerten, finde ich.
Genau, definitiv. Das ist absolut richtig. Was auch noch ein Thema ist, ist die Abbildungsleistung tatsächlich in den Randbereichen. Also sehr oft sind ja Objektive im Zentrum scharf, aber in den Randbereichen eben nicht mehr. Bei Zoom-Objektiven fällt das zum Beispiel in den extremen Brennweiten jeweils auf, also am oberen und unteren Ende, dass dann oftmals, gerade bei so eher so Low-Budget-Linsen, dann die Abbildungsleistung nicht mehr so dolle ist.
Mhm.
Und das gilt auch bei Offenblende, dass dann schlicht und ergreifend die Schärfe nicht vorhanden ist. Und ja, was wünscht man sich also? Man wünscht sich ein Objektiv mit einer richtig großen Offenblende, das knackscharf bis zum Rand ist, keine Vignettierung bei Offenblende hat und keinen Koma-Effekt. Und wenn man das alles drei erfüllen möchte, dann kommt man halt in den Bereich, wo man ein paar Scheine hinlegen muss für den
Objektiv.
Und das ist das, was ich mit Technikstart meine.
Ja.
Das heißt nicht, dass man das unbedingt braucht, ne? Ganz klar. Man kann auch sehr viel Spaß haben mit günstigen Objektiven. Ich selber zum Beispiel habe ja hier nach wie vor mein Valimax 14 mm. Ist ein manuelles Objektiv, also nichts Autofokus, aber sehen wir eh gleich, dass der sowieso irrelevant ist in der Nacht. Du musst die Blende manuell bedienen, aber das Ding macht okay Bilder in der Nacht. 14 mm, kriegst du schön was drauf. Ich habe das nach wie vor ab und zu im Einsatz und finde das auch nach wie vor okay. Das ist kein teures Objektiv gewesen.
Das stimmt. Du hast aber auch, glaube ich, ein gutes Exemplar erwischt. Meins war deutlich schlechter. Ich habe das bin ich mir, ja, das weiß ich, habe ich ja im Vergleich gesehen häufig.
Ja.
Das
habe ich Glück gehabt damals.
Schwein
ja?
gehabt, ja.
Das ist ja auch schon wieder 10 Jahre alt, das Ding, ne? Mindestens.
Ja, das ist lange her, dass wir uns die Dinger gekauft haben.
Ja, krass, wie die Zeit vergeht. Und inzwischen sind die Möglichkeiten auch noch viel vielfältiger geworden. Also es gibt immer mehr Dritthersteller von Objektiven, die auch wirklich brauchbare Sachen produzieren, wo man sich umgucken kann und wo man, wie gesagt, auf YouTube auch immer Tests so findet, welche Objektive sich eignen. Und auch an der Stelle nochmal, sei es erwähnt, Alan Wallace hat in seinem Buch ja auch einen umfangreichen Test von Objektiven drin. Also es ist sein Buch, was er noch geschrieben hat, das ist ja sozusagen ein Kompendium für die Nachtfotografie, für Astroscapes. Unter anderem wird da auch sehr viel übers Equipment, insbesondere Objektive, gesprochen. Also auch da wird man nochmal fündig. Das Problem an der Sache ist halt, das ist halt nur begrenzt aktuell, weil es ist halt eine Momentaufnahme in so einem Buch. Und alles, was jetzt inzwischen schon an neuen Linsen kam, ist da natürlich gar nicht mit erfasst. Aber so, um reinzukommen und zu wissen, worauf man achten muss, eignet sich das nach wie vor.
Ja, man kann, glaube ich, zusammenfassend sagen, so ein Nachthimmel mit so vielen winzig kleinen Lichtpünktchen, die im optimalen Fall ja quasi guten Kontrast haben sollten zu dem, was drumherum ist, nämlich schwarz. Das ist ja auch so das fieseste Bild eigentlich, was du so einem Objektiv geben kannst, ne?
Ja,
entblößt ja jede Schwäche. Da muss man, glaube ich, sich drauf einstellen, dass man ein bisschen enttäuscht vielleicht manchmal ist von seinen Objektiven, wenn man die nachts benutzt.
Ja, aber wie du sagst, man lernt halt auch wieder was über sein Equipment. Und das ist auch genau das Wissen, was man aufbauen muss. Einfach um zu wissen, hey, ich will heute Milchstraße fotografieren. Welches Objektiv packe ich denn tatsächlich ein dafür? Ja. Was eignet sich denn?
Ja, und man lernt auch ein bisschen Physik, finde ich. Und man lernt auch so ein bisschen das gute alte Belichtungs, wie haben wir es früher genannt? Das Belichtungsdreieck? Nee, weißt du, was ich meine? Also wie überhaupt
ja, klar.
Der ganze Quatsch zusammenhängt, ne? Das muss man ja schon zwingend verstanden haben.
Nein. Oh, Nachbar. Tim, ich soll ja nicht Nachbar sagen.
Du kannst immer
Belichtungsdreieck. Das sind aber schon wirkliche Basics jetzt hier.
Ja, aber kapiert haben musst es.
Ja, absolut. Also du musst auf jeden Fall wissen, und dazu kommen wir auch gleich noch, wie ISO, Blende und Verschlusszeit zusammenhängen. Und ja, was man am besten nachts macht, aber darüber sprechen wir gleich erst.
Mhm.
Vorher würde ich ganz gerne einmal noch aufs Stativ kurz zu sprechen kommen. Ne? Also wenn wir nachts fotografieren, insbesondere den Sternenhimmel, dann reden wir von Verschlusszeiten. Das kommen wir auch gleich noch dazu, was man denn an Verschlusszeit realistisch benutzen kann, weil das hängt so ein bisschen oder maßgeblich von der Brennweite mit ab.
Mhm.
Aber auf jeden Fall sind wir da im Bereich von 10 und mehr Sekunden in der Regel. Das heißt, das ist nichts, was du frei Hand hältst, sondern die Kamera muss dafür natürlich auf dem Stativ stehen. Und sie muss stabil stehen. Und die darf nicht wackeln. Und das muss robust gegen Wind sein, weil nicht immer ist es so, dass man auch Windstille hat, wenn man nachts fotografiert. Also auch wenn es irgendwie einen gewissen Zusammenhang mit Wolken und Wind gibt, dann heißt das nicht automatisch, dass wenn keine Wolken da sind, dass es dann keinen Wind gibt. Und dementsprechend sollte das Stativ gegen Erschütterungen schon ein wenig robust sein. Ne? Also es darf nicht wackeln. Und wenn ein bisschen Wind dagegen pustet, natürlich kein Sturm, aber so Windstärken von 5 bis 10 km/h, muss es schon aushalten können. Also da darf nichts wackeln dran. Ja. Weil wenn doch, dann wird halt alles unscharf. Und das sieht man relativ schnell. Gerade bei so vielen Punktlichtquellen, einmal dagegen gestoßen, einmal Wind zu heftig gepustet, dann siehst du das. Es ist einfach verwackelt dann. Und dann sieht es nicht mehr hübsch aus und du kannst es eigentlich wegschmeißen.
Ja. Hauptsache, du siehst es noch, während du da gerade dabei bist.
Was meinst du mit, du siehst es, wenn du dabei bist?
Naja, also ich hatte schon häufiger mal ein Bild, wo ich dachte, ja, hier geil. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, hier, das ist jetzt cool. Und dann habe ich nicht mehr weitergemacht, weil ich dachte, ich hätte jetzt das Bild, was ich wollte. Und dann habe ich hinterher gemerkt, oh, war doch nicht ganz scharf. Ist verwackelt.
Ja, kommen wir auch gleich zu. Zum Thema Best Practices. Was mache ich denn eigentlich in der Nacht? Ja, ja, ansonsten gibt es eigentlich keine besonderen Anforderungen an das Stativ. Ne? Also ist, wenn man wirklich viel damit unterwegs ist, sollte das halt schon einigermaßen kompakt und leicht sein. Aber das ist jetzt wiederum euch überlassen, wie viel ihr rumtragen wollt.
Kann man auch mit Geld bewerfen,
so, das Problem. Ja, richtig. Das, wie der Technikschlacht. Ne? Natürlich kannst du das mit Geld bewerfen, dieses Problem, und wirst spürbar eine Verbesserung erzielen. Also wenn du da mit so einem Hammer-Stativ unterwegs bist, was halt Low-Budget ist, was für viele Anwendungsfälle völlig, völlig ausreichend ist, dann brauchst du dich halt nicht wundern, wenn der Wind einmal pustet, dass dann dein Bild für die Tonne ist. Das ist halt leider einfach so. Ja. Und Qualität hat an der Stelle ihren Preis. Nichtsdestotrotz kann man es auch damit erstmal versuchen und erstmal ausprobieren. Und wenn man merkt, hey, das liegt mir grundsätzlich, dann kann man sich immer noch überlegen, wie man Stück für Stück irgendwie aufstockt und was erste sinnvolle Erweiterungen sind für das Equipment, was man zur Verfügung hat. So, also im Grunde ist es das, was essentiell notwendig ist für die Hardware. Ne? Wenn wir irgendwie später das mal noch vertiefen, dann kann man natürlich über diverse andere Dinge noch sprechen. Nachführung, Objektivheizung, etc. Aber erstmal, um reinzukommen, sind das die Sachen, die man braucht. Und auch, worauf man achten sollte, dabei haben wir jetzt schon angerissen. Jetzt würde ich gern kurz noch auf Software eingehen, die man haben sollte, die sehr hilfreich ist. Einfach gerade am Anfang, weil es ja oftmals ein Problem ist für Anfänger, die Milchstraße überhaupt zu finden. Ne, das ist ja gar nicht so ohne, weil es ist auch an den dunkelsten Stellen in Deutschland nicht unbedingt so, dass man sich sofort orientieren kann am Nachthimmel und dass man weiß, wo die Milchstraße eigentlich ist, wo sie gerade steht, wann sie aufgeht, wann insbesondere das schöne helle Zentrum aufgeht, wann das wo in welcher Himmelsrichtung zu sehen ist. Und dafür gibt es natürlich Tools, die einem dabei helfen und die das Ganze ein bisschen einfacher machen. Man kann zum Beispiel zu Hause erstmal anfangen mit Stellarium. Das ist also so ein virtuelles Planetarium, würde ich es mal nennen, was du dir einfach am PC aufschaltest und dann den Nachthimmel komplett simulieren kannst. Du kannst eingeben, an welchem Ort du dich befindest. Du kannst das Datum wählen. Und das Ding zeichnet dir hin, wie von wo nach wo der Milchstraßenbogen verläuft, wie der Mond zieht, wie die Sonne zieht und alle anderen Sterne auch. Mhm. Geht auch für Kometen und Galaxien, wie man die sehen kann. Also das Ding kann wirklich eine Menge. Und das hilft schon mal, um auf jeden Fall ja eine Vorstellung dafür zu bekommen, wie verhält sich denn dieser Milchstraßenbogen in der Nacht, weil das ist ja alles nicht fest durch die Erdrotation, sondern letzten Endes alles in Bewegung. Ne? Also es sieht so aus, als würde sich der Himmel drehen, aber es ist natürlich die Erde, die sich dreht, die aber quasi die Sterne weiterziehen lässt durch ihre Rotation am Himmel. Und ja, nicht alle Objekte am Himmel sind zu jeder Zeit sichtbar. Insbesondere der Milchstraßenkern geht manchmal erst auf am Horizont und verschwindet dann auch wieder am Horizont. Bei unseren Breiten ist es ja so, dass es so knapp drüber ragt überhaupt nur so im Frühjahr und dann auch wieder relativ schnell weg ist. Das heißt, man hat auch nur ein begrenztes Zeitfenster in der Nacht, um dann wirklich das zu fotografieren. Das sind schon im Frühjahr, so April und Mai sind das schon ein paar Stunden, die man Zeit hat. Aber so in den extremen Bereichen kommt er gar nicht mehr drüber. Also im Winter sieht man zum Beispiel das Milchstraßenzentrum bei uns nicht.
Ja.
Und um dafür ein Gefühl zu bekommen, hilft Stellarium unheimlich. Aber was mache ich jetzt, wenn ich unterwegs bin und kein Stellarium dabei habe, weil ich meinen PC nicht mitgeschleppt habe? Da gibt's natürlich auch tolle Apps, unter anderem eben Fotopilz. Haha. Ja, hat ja seinen Grund, dass man da ein Buch drüber geschrieben hat.
Ich wollte gerade sagen, du hast so ein Buch darüber geschrieben.
Ja, so ein fantastisches
Buch.
Könnte
man mal empfehlen, ja, an dieser Stelle.
Könnte man ja, wenn wir mal in die Shownotes packen.
Ja.
Und das hat natürlich einen
Affiliate-Link daraus.
Richtig, genau. Geld mit Geld verdienen.
Zins.
Folgt mir für weitere Finanztipps. Was wollte ich sagen? Ach so, es hat einen Nachtmodus, der einem mit Augmented Reality auch quasi live anzeigen kann, wo ist die Milchstraße eigentlich gerade. Das heißt, man dreht sich mit seinem Handy einfach dort, wo man sich gerade befindet und sucht schlicht und ergreifend, wo ist die Milchstraße, und Fotopilz wird es dir anzeigen. Und das erleichtert natürlich Anfängern, das Ganze nachts zu finden. Weil das ist schon eine der größten Schwierigkeiten, wenn man sich nicht so auskennt am Nachthimmel, erstmal zu wissen, in welche Richtung muss ich denn eigentlich fotografieren, ja, um die Milchstraße erwischen zu können.
Ja. Finde ich ein unheimlich tolles Tool, das uns da die Smartphone-Technik beschert.
Das ist schon super geil, ja. Und man kann natürlich mit Tools wie Fotopilz und Planet Pro noch wesentlich mehr machen, weil du kannst dich halt zu Hause aufs Sofa setzen und kannst letzten Endes irgendwie das Zeitfenster planen, in dem du draußen sein musst, weil dir das Tool halt anzeigt, wann der Milchstraßenkern zum Beispiel über dem Horizont ist, mhm, wie der Bogen verläuft. Du kannst dir damit einen schönen Vordergrund suchen. Du kannst auf jeden Fall, und das solltest du auch tun, schon mal tagsüber zu dieser Location fahren, wo du dann nachts fotografieren möchtest, und dann auch vor Ort nochmal überprüfen, wieder mit Augmented Reality, passt denn das überhaupt, wie ich mir das vorstelle? Passen Vordergrund und Milchstraße zusammen? Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen schönen alten Baum habe und möchte, dass der Milchstraßenbogen da drüber steht, wo muss ich mich dann hinstellen vor Ort, damit das genau passt? Und ja, sowas macht man am besten im Hellen, weil nachts ist es halt viel, viel schwieriger. Denn wenn du nachts erst anfängst, dein Motiv zu suchen, dann hast du große Chancen darauf, dass das Ganze scheitert, weil du dich schlechter orientieren kannst nachts, weil du eben nicht weißt, wo du dich genau hinstellen musst, weil du noch nicht das Bild geplant hast, weil du noch nicht die Bildkomposition hast. Das sind alles Sachen, mit denen man sich eigentlich im Vorfeld schon beschäftigen sollte.
Und macht die man eben auch Stress, ne? Also gerade wenn
genau, du hast Stress in der Nacht und das kannst du halt auch nicht gebrauchen. Ja, richtig. Völlig richtig.
Es muss jetzt klappen und dann rennst du wie ein Irrer durch die Gegend und bist erst recht.
Genau.
Nicht.
Deswegen gute Vorbereitung ist echt alles dafür. Und das kann man halt mit den richtigen Planungstools vorab einfach schon erledigen, die einem das dann auch einfach leichter machen oder auch nachts helfen dabei, sich zu orientieren, die Milchstraße zu finden, tagsüber schon mal die Komposition überprüfen lassen und so weiter. Also das lohnt sich einfach, sich damit auch mal auseinanderzusetzen.
Ist ja auch Teil vom Spaß.
Richtig, ist für mich absolut Teil des Prozesses und genieße ich genauso, so ein Bild zu planen, wie dann es tatsächlich durchzuführen. Vielleicht noch ein Wort schon mal zur Nachbearbeitung. Und da muss man schon klar sagen, dass es nicht ohne geht. Also du wirst kein Bild nachts machen, was du auf dem Display der Kamera siehst und wirst sagen, boah, das ist ja jetzt schon direkt super geil, das hänge ich mir so an die Wand. Wird nicht passieren. Das liegt einfach daran, dass die Milchstraße erst ausgearbeitet werden muss. Wenn man das nicht macht, ist es einfach verschwendetes Potenzial. Mhm. Man fotografiert im RAW-Modus, damit man eben die Möglichkeit hat, genau das, was man haben möchte im Bild, noch weiter ausarbeiten zu können. Und ja, es geht einfach nicht ohne. Du brauchst Minimum den RAW-Converter und du brauchst ein paar Skills, um vielleicht auch die Milchstraße nochmal extra zu betonen, leicht rauszuarbeiten, die feinen Strukturen, die sie hat, tatsächlich zu betonen und rauszuarbeiten. Also da muss man sich schon eine Menge mit auseinandersetzen und dazu muss man auch Lust haben, muss man auch sagen. Also es ist, die Nachtfotografie ist nichts, wo man sagt, mache ich das Bild und dann habe ich es. Es funktioniert so einfach nicht. Man braucht am besten die Kombination aus Lightroom und Photoshop. Für mich ist es das Mittel der Wahl. Es gibt auch andere Tools natürlich und es gibt insbesondere auch Dinge, die spezialisiert sind auf die Bearbeitung von Astroscapes oder auch Deepscapes, die dann noch sehr viel speziellere Werkzeuge zur Verfügung stellen. Aber soweit wollte ich noch gar nicht rein. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, dass es auf jeden Fall nicht ohne die Nachbearbeitung geht. Mhm. Das ist absolutes Muss und da kommt man auch nicht drum rum.
Amen.
Amen. Genau. So, dann haben wir jetzt gesprochen über das Equipment, wie es aussehen sollte, ein paar Möglichkeiten, wie man sich darauf vorbereiten kann, wobei man auch das ganze Thema Vorbereitung ja noch beliebig vertiefen kann. Bildplanung, Motivsuche, vor Ort Besichtigung, wie sieht's eigentlich aus, klappt mein Bild? Da könnte ich endlos drüber sprechen. Das ist schon eines meiner Lieblingsthemen.
Man merkt das.
Aber da wir ja irgendwie auch weiterkommen müssen im Podcast, würde ich sagen, wir gehen mal über zum Thema, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich mein Bild geplant habe und möchte das jetzt durchführen? Worauf muss ich achten? Was mache ich im Feld?
Wollen wir das noch tun jetzt? Weil wir haben schon eine Stunde auf der Uhr und das wäre jetzt auch ein guter Cut und Cliffhanger für den zweiten Teil.
Das können wir natürlich auch machen.
So gerne ich mit dir rede, lieber Salke. Das ist nur ein Vorschlag. Ja, dann, nicht abgesprochen.
Okay, dann machen wir einen Cut und schieben das in den zweiten Teil und vielleicht werden es dann sogar drei Teile.
Vielleicht.
Okay, machen wir.
Dann gehen wir ganz unromantisch jetzt über zur Besprechung unserer Bilder, würde ich sagen.
Gerne.
Ich weiß nicht, ob wir nochmal kurz erwähnen sollten, dass wir die Picks weglassen. Das merkt ihr dann ja eh. Weil wir schlicht.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon drüber, also genau. Letzte Woche, haha, in der letzten Episode drüber gesprochen, dass uns die Picks ein wenig ausgehen und wir jetzt auch nicht ständig irgendwie neuen Schwachsinn nachkaufen oder uns Dinge begegnen, die wir super geil finden, dass die hier Erwähnung finden müssten.
Ja.
Deswegen werden wir die Section sozusagen nicht ganz einstampfen, aber nur dann zum Einsatz bringen. Mein Gott, was für ein Satz. Wenn wir auch tatsächlich sind. Was haben. Ja.
Es sei denn natürlich, ihr finanziert das alles durch generöse Spenden. Dann erzählen wir alles, was wir
wollen. Genau, dann, ja, richtig. Wir sind käuflich, wie immer.
Ja. Aber noch ist es nicht so weit. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass ich einfach mal heute mit meinem Bild anfange, weil du jetzt ja
sehr gerne
deine Stimme erstmal schonen musst vielleicht.
Oh ja, die schone ich jetzt. Was hast du uns mitgebracht?
Ich komme nicht umhin, noch mal kurz vorher zu erwähnen, dass wenn ihr einen Podcatcher mit Kapitelbildern habt, dass ihr jetzt diese Bilder natürlich auch direkt anschauen könntet, wenn ihr das wollt. Ich habe ein Bild aus Schottland mitgebracht, passend zum Einstieg. Ich aus Fotogründen kann ich dieses Land nur wärmstens empfehlen. Sag ich, wir sollten auch noch mal zusammen hin. Das ist wirklich gut.
Deal.
Kommen wir einfach mal raus. So, und das mein Bild ist tatsächlich aber auch schon etwas älter, was hier zu sehen ist, nämlich aus dem Jahr 2015, fotografiert mit der altehrwürdigen Canon EOS 7D, also noch dieses dicke, fette APS-C schwere Brockenteil. Das war wirklich ein schweres Gerät. Ich vermisse sie ein wenig, die war konntest du auch verlassen. Und wir waren auf der Isle of Skye unterwegs damals, also nicht wir beide, sondern andere Leute und ich. Und ich muss gerade dran denken, dass ich mein Leben lang dachte, dass Isle of Skye, also dass der Sky wie der Sky geschrieben wird, der ohne E. Habe ich immer gedacht. Naja, egal. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo dieses Bild entstanden ist. Die 7D hatte damals auch noch kein Geotagging. Also ich konnte es auch nicht mehr ganz nachgucken. Ist aber auch egal. Tut dem Bild jetzt keinen Abbruch, dass ich das nicht mehr ganz genau weiß. Was finde ich daran gut, was finde ich daran schlecht? Erstmal muss man sagen, das ist mit 12 mm fotografiert. Ich hatte damals für die 7D noch das Sigma 12-24, 4.5 bis 5.6, also relativ lichtschwach eigentlich dieses Ding. Und auch bei offener Blende auch nicht ganz scharf. Das ist ja in dem Bild leider, was heißt leider, das ist bei dem Bild nicht ganz so wichtig. Das ist mit F8 immerhin schon, wie das sich von ordentliches Landschaftsfoto am Tag gehört, hätte ich fast gesagt. Von daher auch ein Großscharf, so, was macht das so schön? Ich finde, das macht das, ein schönes Element in diesem Bild ist, wie rechts und links hier die Felsen quasi dieses Bild einrahmen. Ich sollte vielleicht erstmal sagen, für die Leute, die es jetzt doch nicht angucken, das Bild, was da drauf eigentlich zu sehen ist. Also wir sind da auf einen Berg geklettert, nicht ganz oben, sondern wie man an dem Bild sieht, ist links und rechts gibt's noch Elemente von diesem Berg, die höher sind. Was man auf dem Bild leider nicht sieht, ist, wie unheimlich steil das war. Das sind so Sachen, die im extremen Weitwinkel leider immer so ein bisschen verloren gehen. Also super, super steil ging's da hoch. Und man hat einen relativ guten Blick, relativ weit auch noch. in das Land hinein, in so eine baumlose Landschaft, die braun und grün ist, und im Mittelgrund ist noch so ein dreizackiger Berg, der da seinen Schatten so ein bisschen in das Bild reinwirft. Das finde ich, sieht ganz charmant aus. Was man auf dem Bild jetzt nicht sieht, ist, dass von hinten so ein Hagelsturm kam und ungefähr 2 Minuten später war das alles, sah es aus wie schneebedeckt. Also wirklich irre.
Oh, krass.
Dementsprechend panisch mehr oder weniger habe ich dieses Foto auch gemacht, weil ich irgendwie dachte, mich weht's da gleich runter. Wenn man nur das Bild sieht, dann könnte man denken, hat der noch alle, das ist doch gar nicht, wo soll man denn da runterfallen? Sieht doch gerade aus. Es war wirklich dolle, dolle steil. Naja, und das ist auch wieder so ein Fall, wo ich mich hinterher sehr drüber ärgere, dass ich mir das nicht nochmal angeguckt habe, kurz auf dem Display, weil man sieht ja doch relativ schnell, dass hier der Himmel gnadenlos ausgebrannt ist. Viel zu viel Licht. Also ein ganz, ganz erheblicher Teil des Bildes ist oben im Himmel weiß. Und das finde ich sehr schade, weil es mir ansonsten doch ziemlich gut gefällt, dieses Bild.
Finde ich gar nicht, also ja, stimmt, aber finde ich gar nicht so schlimm, und es sind auch nicht so weite Teile, ne? Also klar, da wo die Sonne ist, da schon, aber man sieht schon noch Wolkenstruktur links und rechts davon und auch Stücke vom blauen Himmel und direkt ins Gegenlicht, das ist schon herausfordernd. Also ich bin eher überrascht, dass der Vordergrund und insbesondere die Felswände links und rechts, dass die tatsächlich noch richtig belichtet sind und dass man da noch was sieht drin. Und dass es nicht schwarz ist, weil die Kamera gedacht hat, hey, ich muss hier volles Rohr auf die Sonne mich konzentrieren.
Da hast du recht. Ja, du hast recht, wenn man es mit dem Künstlerauge sieht, dieses Bild. Das Technikerauge ärgert sich maßlos.
Aber ich finde, es hat keinen. Das Technikerauge sollte geschlossen werden an der Stelle, also weil. Ja,
mal die Klappe halten, ist schon richtig.
Genau, halt die Klappeauge.
Nichtsdestotrotz habe ich das an dieser Stelle mal ausgewählt, weil es mir immer noch sehr, sehr gut gefällt.
Ja, ich finde es auch richtig cool. Also gerade so auch Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund ist irgendwie so klassisch. Ne? Ja, Vordergrund mit den Felswänden, die das Ganze auch schön framen. Dann so dieser markante Dreizack, hast du den genannt, da im Mittelgrund, finde ich sehr cool. Und dann so dieser schöne, weite Blick nach hinten raus bis zum Horizont, das finde ich schon sehr gelungen.
Ja, den Horizont hätte ich auch zum Beispiel auch gerne ein bisschen weiter hochgelegt, ne? Also die Horizontaufteilung ist ja irgendwie Hälfte, Hälfte, kann man sagen.
Ja.
Hätte ich gerne lieber noch ein bisschen Vordergrund gehabt.
Ja.
Noch ein bisschen Grasbüsche oder irgend sowas, weißt du? Aber gut. Genau, vielleicht zeige ich irgendwie demnächst mal noch ein paar Bilder aus Schottland. Damals, das war schon schön da. Ja, sag ich, wir müssen da mal hin, das geht gar nicht anders.
Ja, okay. Gebucht.
Gut. Fertig.
Gut. Dann komme ich zu meinem Bild. Passend zum heute eingeläuteten Thema.
Ja.
Astroscapes habe ich mal eins mitgebracht. Und zwar sieht man auf meinem Bild den Kometen Pons Brooks, der uns vor kurzem besucht hat. In Kombination mit einem blühenden Baum im Vordergrund. Und was gibt's dazu zu erwähnen? Das sind separate Aufnahmen, also Himmel und Vordergrund wurden separat aufgenommen, weil der Himmel quasi schon das Ergebnis ist aus, ich glaube, insgesamt 15 Minuten Licht, die ich zur Verfügung hatte. Denn eigentlich hatte ich geplant, 2 Stunden Licht in dieser Nacht einzufangen für den Kometen, um wirklich ganz doll den Schweif rausarbeiten zu können und auch in Kombination mit der Galaxie Andromeda, die man oben rechts sieht, also dieser relativ helle Punkt, das ist Andromeda. Und man kann auch ansatzweise erkennen, dass man da so ein bisschen die Spiralen von erkennen kann. Ne? Also sie steht gerade hochkant und da sind so leichte Schwirren drumherum. Und wenn ich eben mehr Zeit gehabt hätte, also wirklich die vollen 2 Stunden, dann hätte ich einerseits wirklich die Galaxie sehr schön mit ihren Armen sichtbar machen können und auch den Schweif des Kometen. Aber nach 15 Minuten, als ich angefangen hatte aufzunehmen, kamen Wolken und haben mir eigentlich alles versaut. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ja, ich musste dann halt das nehmen, was ich hatte, und habe dann das restliche Licht, was der Mond tatsächlich geliefert hat, in dieser Nacht noch genutzt, um eine Vordergrundaufnahme zu machen. Und dieser Vordergrund ist quasi nur mit Mondlicht belichtet, beleuchtet. sagen wir beleuchtet in dem Fall. Mhm. Also es ist wirklich alles nur Mondlicht und beides wurde dann halt entsprechend in Photoshop miteinander kombiniert, um wieder ein Gesamtbild zu erzeugen. Und es ist sehr schade, weil ich hatte wirklich ein ja deutlich cooleres Bild geplant, aber das ist halt das Ergebnis. Ja, man sieht den Kometen schon, er hat einen schönen grünen Punkt. Daran erkennt man, dass es ein Komet ist in dem Fall.
Man sieht ja den Schweif schon auch ein bisschen.
Ja, schon ein bisschen, aber du hättest halt mit 2 Stunden, ja, hättest du halt das wirklich dominant gesehen und das hatte ich eigentlich vor und ich bin sehr, sehr traurig gewesen, dass das nicht geklappt hat. Ja, vor allen Dingen bin ich dafür auch wieder 1 Stunde gefahren, nach Norden raus in dem Fall. Ging ja hier nicht um Milchstraße, dafür müsste man dann eher so nach Südwesten, Südosten eigentlich fahren, um Berlin hinter sich zu lassen, aber in dem Fall musste ich nach Norden fotografieren, deswegen nach Norden raus aus Berlin und trotzdem 1 Stunde gefahren und ja, alles aufgebaut, Nachführung, bla bla bla, alles und so weiter, war eigentlich richtig cool gedacht und vorbereitet und dann kam nach 1/4 Stunde Wolken und dann ging nichts mehr. Das war schon bedauerlich und danach hatte ich keine weitere Gelegenheit mehr vom Wetter her, um das irgendwie wiederholen zu können. Das war schon sehr ärgerlich. Aber insgesamt trotzdem irgendwie ein schönes Bild geworden. Schade, dass das nicht geklappt hat. Aber man sieht halt, das sind übrigens 100 Millimeter hier, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist schon kein Weitwinkel mehr, sondern 100 Millimeter. Und das ist ja schon im Telebereich. Und da sieht man auch wieder, was ja an Vorbereitung notwendig ist, ne? Also ich wollte schon ein Bild haben, wo der Komet und die Galaxie drauf sind. Und das kann ja dann bei 100 Millimeter nur ein relativ schmaler Ausschnitt vom Nachthimmel sein. Ja, also das Fenster hatte man halt auch nicht allzu oft und ja, schade einfach.
Ja, ich finde aber nicht weniger beeindruckend als diesen Kometen, finde ich tatsächlich, wie man die Galaxie da sieht. Also
ja,
gerade wenn man sich das Bild mal vergrößert, also man kann ja tatsächlich die Arme so ein bisschen sehen, ne?
Find ich schon. Genau, man sieht die Arme und ja, wenn man es, wie gesagt, wenn man irgendwie die 2 Stunden eingefangen hätte, dann würde man die auch sehr viel deutlicher sehen.
Ja.
Ist übrigens noch eine weitere Galaxie drin. Und zwar, wenn du quasi auf Höhe der Galaxie weiter nach links rüber schaust, dann durchkreuzt du erst so eine Satellitenlinie.
Ja.
Dann kommt ein relativ heller Stern nochmal.
Mhm.
Und dann ganz links drüben am Bildrand, da ist auch nochmal so ein Fleck zu sehen.
Ja.
Das ist auch noch eine weitere Galaxie.
Tatsache. Welche ist das? Weißt du das noch?
Ja, wir müssen gerade gucken. M irgendwas. Die hat nicht so einen schönen Namen. Oder vielleicht hat sie einen schönen Namen, aber läuft nicht als... Ja, muss ich nachreichen. Habe ich auch wieder vergessen.
Ja, ach, so wichtig ist auch nicht. Hast du die... wonach hast du denn die Location ausgewählt?
Tatsächlich nach Lichtverschmutzungsgrad und möglichst freiem Blick auf... den Kometen.
Mhm. Ja, er ist ja auch relativ tief schon über dem Horizont da. Ne?
Ja, genau. Ist
auch nicht immer überall hin. Naja, verstehe. Ja, also selbst wenn dir da die Wolken so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben, finde ich das nicht schlecht.
Ja, und das reiht sich halt ein in meine Kometenserie irgendwie. Ein paar habe ich jetzt doch schon fotografiert. Und dieses Jahr kommen ja vielleicht auch noch ein paar.
Ja.
Gut.
Schön.
Ach so, vielleicht sollte ich noch was zu den Aufnahmedaten sagen, habe ich jetzt gar nicht erwähnt, ne?
Ja, mach doch mal.
Also es ist mit ISO 640 gemacht, der Himmel. Und hier steht 30 mal 10 Sekunden. Das deckt sich aber nicht mit 1/4 Stunde. Das wären ja sogar nur 5 Minuten.
Mhm.
Oder? 300 Sekunden? Ja. Ja, dann sind das sogar nur 5 Minuten. Ach, krass. Ja, richtig, genau. Ich hatte 15 Minuten Material aufgenommen, aber davon tauglich waren letzten Endes auch nur 5 Minuten, weil immer mal wieder schon Wolken durchgezogen sind. Dementsprechend musste ich ein paar Bilder auch noch wegschmeißen von denen, die ich gemacht habe. So war das.
Kannst du da mittendrin einfach so Bilder weghauen? Geht das?
Ja, kannst du machen. Dadurch, dass ich Nachführungen hatte, ist ja letzten Endes der Ausschnitt vom Himmel immer der gleiche.
Mhm.
Nur manchmal sind halt Wolken drin und manchmal nicht. Mhm. Und da, wo Wolken drin sind, die musst du halt wegschmeißen. Weil die kannst du dann nicht überlagern. Gescheit.
Naja.
Ja, also ISO 640 und Mal gucken, wie lange habe ich das belichtet? 30 mal 10 Sekunden, genau. Die 10 Sekunden auch bei Nachführung, nur 10 Sekunden in Anführungszeichen, weil man halt mit 100 Millimeter schon im Telebereich unterwegs ist und dementsprechend geringste Spuren schon auftreten können, wenn die Nachführung nicht 100% ausgerichtet ist.
Ja.
Und da wollte ich einfach nichts riskieren, deswegen immer nur 10 Sekunden. Und das Ganze aber sogar bei Offenblende, meine ich, F2.8. Das 100 mm Objektiv müsste ich gerade nochmal gucken. Kann ich auch nicht auswendig sagen. Na, ist auch egal. Und der Vordergrund dann entsprechend bei ISO 200 mit 180 Sekunden und einer Blende 5,6, damit das Ganze einfach schön scharf wird, ein bisschen abgeblendet und halt wirklich einfach konsequent 3 Minuten das Mondlicht auf die Landschaft scheinen lassen. Mhm. Das ist halt auch ganz beeindruckend, ne? Dass man letzten Endes nur durch Mondlicht quasi eine Tagaufnahme erzeugen könnte. Also hätte ich hier 5 Minuten oder 6 Minuten belichtet, dann wäre das, als hätte ich es am Tag aufgenommen bei irgendwie merkwürdigem Sonnenlicht, würde ich mal sagen.
Ja. Nee, finde ich auch mega cool. Also, dass das überhaupt geht, freue ich mich auch immer wieder drüber. Obwohl man es ja relativ leicht erklären kann. Ja, schön, schön, schön. Also finde ich auf jeden Fall, hat auch einen pädagogischen Wert, dieses Bild.
Vielen Dank.
Damit haben wir es, oder?
Dann sind wir schon am Ende für heute.
Ja, schon ist cool. Gut. Wir haben, das war schon gar nicht mal so kurz, tatsächlich. Also ich werde die meisten Leute schlafen jetzt schon.
Ich fürchte auch, ich habe sie in den Schlaf gelabert.
Gibt Schlimmeres.
Dann schlaf gut da draußen.
Und wer noch wach ist, kann nochmal die Podcast-Plattform seiner Wahl besuchen und uns eine Bewertung hinterlassen. Oder vielleicht.
Irgendwer hat mal gesagt.
5 Sterne. Besser als einer jedenfalls. Passt ja auch zum Thema, ne?
Absolut. Ach, herrliches Schlusswort.
Besser wird's nicht. Ich würde sagen, dann hören wir jetzt auf.
In diesem Sinne, macht es gut.
Tschüssi. Gute Nacht. Tschüss.